Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Thomas Berthold mit der nächsten Großchance. Augenthaler! Und, das muss er pfeifen. Das würde ich jetzt mal auf Anhieb so sagen. Matthäus, Traumpass Völler. Und was gibt er? Er gibt den Meter! Ich sage an die Bremer. Ja! Und Deutschland 1-0!
No more time, it's extra time. On ball from Helmer. Two up for Germany. Bierhoff, Klinsmann, Bierhoff, has to set it up initially for somebody else, and they had the shot, the goalkeeper can't keep it out, and Germany have won it, the golden goal, game over, Bierhoff, a sensational substitute.
Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gäbe es dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie noch mal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor!
Golden Goal. Um das geht's heute. Das waren sämtliche Golden Goals, die so geschossen wurden. Hey, was für eine Nacht, oder? Was für ein Spiel. Ich spüre das Adrenalin irgendwie heute noch den ganzen Tag. Es ist echt verrückt. Ich bin so noch ein bisschen fertig. Aber nichtsdestotrotz, hey, wir haben ein geniales Thema. Es geht heute um entscheidende Treffer in unserem Leben, die wir hoffentlich landen werden und versenken werden. Golden Goal. Ich glaube, die Jungen unter uns wissen gar nicht mehr, was es ist. Ja, es gab es früher mal im Fußball. Kommt eigentlich aus dem Eishockey, heißt dort Sudden Death. Also schnelle Todesspiele quasi, ja, wenn das Spiel schnell vorbei ist. Und legendär natürlich das Golden Goal 1996 von Oliver Bierhoff. Mann, oh Mann, es ist 20 Jahre her. Oliver Bierhoff hat im Finale das Golden Goal geschossen und hat unsere ganze Mannschaft zum Europameister gemacht. Was auch letzte Woche großes Thema war, um einfach mal die Angst vor dem Angstgegner Italien beiseite zu schieben. Ja, war ja schon clever. Muss man schon zugeben, oder? Super Ablenkungsmanöver, ja, Golden Goal von Oliver Bierhoff zu feiern, letzte Woche. Aber es waren noch schöne Erinnerungen, habe ich gedacht. Und gestern dieses Spiel, Mamma Mia, oder? Ja, würde ich auch sagen. Özil, ja, was für ein schönes, schönes Tor. Und dann kommt Boateng, es gibt Handelfmeter. Ich habe es immer noch vor Augen. Und Bonucci verwandelt zum 1:1. Krimi, Fußballdrama pur, über 120 Minuten. Die Jungs völlig am Ende. Und es kommt zum Elfmeterschießen. Und das Drama geht weiter. Sämtliche Schützen verwandeln nicht. Bis dann Boateng gleichzieht. War 5:5, ja. Neuer Held in Elfmeter. Macht quasi das Tor auf, wie der Sprecher so schön gesagt hat. Ja. Und Hector, wer macht einen entscheidenden Treffer? Hector verwandelt zum Siegestreffer. Wir sind weiter, Halbfinale Donnerstag und der Gegner wird heute ermittelt. Wahnsinn, oder? Was für ein Fußballkrimi, diese EM. Ich habe gemerkt, es gibt entscheidende Treffer. Es gibt wirklich entscheidende Tore, die spielentscheidend sind. Gut, Vorrunde, kann auch noch was unentschieden ausgehen, aber ab Viertelfinale fängt es an. Kein Spiel geht unentschieden aus. Es gibt den entscheidenden Treffer. Und den gibt es auch im Leben. Und um das geht es heute. Ich möchte beginnen und euch von einer Niederlage in meinem Leben erzählen. Weil nach dieser Niederlage habe ich eine Entscheidung getroffen, ich sage mal einen entscheidenden Treffer gelandet, der mich bis heute prägt. Und die Niederlage sah so aus, ich war 16 Jahre alt, ja, auch ich war mal 16 Jahre alt. Und ich habe Bibelschülerkreis geleitet mit einem bildhübschen Mädchen Und wir hatten da eine gute Zeit. Es kamen viele Leute immer hinzu. Und irgendwann gegen Ende der Schulzeit, ja, wir waren so auf einer Klassenstufe, habe ich gemerkt, oh, krass, du empfindest ja was für sie, ja. Eigentlich bist du über beide Ohren verliebt in sie, wenn du es zugibst. Weißt du, bildhübsche Lady, musst du dir vorstellen. Super unterwegs mit Jesus, wie man sich das so vorstellt. Und ich habe mir überlegt, so nachdem die Prüfungen rum waren, Schulzeit vorbei, hat man erstmal ein bisschen Zeit. So, ja, wie möchtest du jetzt angehen? Und ich bin eingeladen worden zum ihrem Geburtstag, ja. Habe gedacht, wow, super Chance, oder? Tolle Vorlage. Hey, den Treffer musst du jetzt mal verwandeln. Und ich habe mir überlegt, drüber nachgesinnt, was machst du? Ja, Free, schreibst du einen Brief? Dann erzählst du einfach mal von dem, was für sie empfindest, was in ihr siehst. Und gibst dir dann einen Brief bei Gelegenheit. Und ich war auf dem Geburtstag. Geburtstag war okay, ja. Wir waren ja nicht zusammen oder so. Und zufällig war ich der letzte Gast irgendwann um 4 Uhr, der dann zuletzt gegangen ist, ja. Das heißt, ich hatte noch eine brillante Möglichkeit, ihr einen Brief zu geben. Natürlich habe ich ganz sachlich gesagt, ja, hey, schau das mal an und können wir mal drüber reden dann. Ciao, gute Nacht. Ganz förmlich natürlich, ja. Und das Warten hat begonnen, weil ich wusste, ja, darauf wird eine Antwort kommen müssen. Und der Morgen verging, ich habe gewartet, der Abend verging, ich habe gewartet. Komisch, meldet sich nicht, komisch, was ist da los? Ich warte den nächsten Tag ab, habe gedacht, hey, du willst jetzt auch nicht so pushen und drücken, von dem her, sei mal gentleman-like, warte einfach mal, es muss schon was von ihr kommen. Ich habe gewartet, dritten Tag, es kam nichts, ja. Was geht ab, habe ich gedacht. Und dann ist mir was Brillantes eingefallen. Genialer Gedanke. Ich hatte nämlich in wenigen Tagen Geburtstag. Also habe ja sowieso Geburtstagsparty geplant mit Freunden. Auch sie war ja auf der Gästeliste. Habe gesagt, gut, wird sich ergeben, von automatisch. Wir werden darüber reden können. Und tatsächlich, sie kam mit einem kleinen Geschenk und auch mit einem Brief. Und ich war natürlich tierisch gespannt, wie ihr euch vorstellen könnt, was in dem Brief steht. Und natürlich neugierig, wie ich war, habe ich mich kurz zurückgezogen, habe den Brief geöffnet, gelesen und war geschockt. Echt geschockt, weil es war ein Abschiedsbrief. Sie hat mir geschrieben, hey, es war schön, dich kennengelernt zu haben, du bist ein besonderer Mensch, aber ich möchte dich nie mehr sehen. Ihr lacht darüber. Mich hat es mega getroffen damals. Und ich weiß noch, ich habe den Abend gut überstanden, habe es versucht, irgendwie mit guten Gesprächen und Spaß auszublenden. Aber am nächsten Morgen war ich platt, hat mich so umgeschmissen. Ich konnte die Nächte drauf nicht mehr schlafen, weil ich mir Vorwürfe gemacht habe. Hey, was hast du falsch gemacht? Hast du was falsch formuliert? Warst du zu schnell? Hättest du noch warten müssen? Hättest du was anderes gebraucht? Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich konnte nicht mehr schlafen und wurde irgendwann auch ärztlich noch betreut. So heftig war es. Und ich habe gemerkt, erst Wochen später, sag mal Free, es hat sich irgendwas verändert. Ich habe gemerkt, Jesus war nicht mehr da in meinem Leben. Bisher war Jesus immer auf Nummer 1 bei mir im Leben. Und ich habe gemerkt, hey, irgendwie hast du nur das eine Ziel gehabt, diese Lady zu erobern. Und irgendwie hast du versucht, so ein Stück weit alles, was dir gerade fehlt, auf sie zu projizieren und alles dir von ihr zu versprechen. Und das Einzige war nur noch, hey, Hauptsache ich kann sie irgendwie haben. Ja? Ich habe gemerkt, oh, Jesus ist nicht mehr da. Er ist unter den Tisch gefallen bei mir, in meinem Leben. Wie krass. Das war eine extreme Lehre. Ich habe sowas noch nie zuvor gekannt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Und ein Thomas Merton hat da mal gesagt, manche Leute sind ihr Leben lang damit beschäftigt, die Leiter des Erfolgs zu erklimmen, aber wenn sie oben angekommen sind, merken sie, dass die Leiter an der falschen Wand steht. Krasses Zitat, oder? Oh Mann, wie muss es sein, wenn man oben ankommt und merkt, krass, die Leiter steht an der falschen Wand. Das, was ich mir erhofft habe, tritt gar nicht ein. Hier habe ich mal so ein Ding mitgebracht, was sich Leiter nennt. Und ich meine, jeder hat eine Art Leiter, die er erklimmt in seinem Leben. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Bei mir war es damals, hey, ich wollte sie, die Lady erobern, ja, mit in meinem Jugendalter. Hab gewusst, hey, wenn ich das erklimme, ja, hey, dann werde ich alles haben, ja. Dann hast Freundin, dann kannst du noch Karriere machen und so, dann passt alles, ja. Dann steht die Strategie. Und ich bin ja fast schon drüber hinausgefallen und ich habe gemerkt, hey, irgendwie, die Leiter steht an der falschen Wand. Da war nicht mehr Gott drüber, es war irgendwie Anerkennung, Glück, sind ja gute Sachen, ja. Aber wenn Gott nicht mehr dabei ist, Und ich habe gemerkt in der Zeit, hey, ich möchte nicht so weitermachen. Ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich bin auf die Knie gegangen, habe zu Jesus gesagt, hey Jesus, es tut mir leid. Ich habe es nicht mal gemerkt, dass du unter den Tisch gefallen bist in meinem Leben, bei mir. Ich habe gemerkt, ich muss meine Leiter an eine andere Wand lehnen. Nämlich an eine Wand, wo Gott drüber steht. Ich habe gesagt, hey, jeder hat eine Leiter in seinem Leben, die er erklimmt. Und die Frage ist, an welcher Wand steht deine Leiter? Steht da Gott drüber oder steht sie an der Wand, wo einfach nur Erfolg, Geld drüber steht, was auch immer. Aber der Clou ist ja, mit jedem Schritt, den ich auf der Leiter weitergehe, wenn ich dann an der falschen Wand stehe, entferne ich mich noch weiter vom eigentlichen Ziel, wo ich eigentlich hin möchte. Und so oft, wie ein Zitat es genannt wird, hey, ist es einfach zu spät, dass ich oben stehe und merke, oh Mann, ich habe mir eigentlich so viel versprochen, wenn ich das erreiche, aber es kommt gar nicht, es trifft gar nicht ein. Ich möchte euch ein Erlebnis von Jesus erzählen und was Jesus erlebt hat, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns eine Entscheidung entfernt ist von einem total anderen Leben. Und hör dich mal die Begebenheit an. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, also Jesus, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war sehr reich. Wow, was für eine Begebenheit, oder? Es fehlt dir noch eins, sagt Jesus. Wenn man ihn anschaut, er hat ethisch so gute Charaktereigenschaften, er hält die Gebote, er hat ethisch so ein hohes Level. Und Jesus sagt, es fehlte noch eins. Ich glaube, und ich stelle jetzt mal die These auf, dass der reiche Jüngling eigentlich ganz viele Christen in unserer Zeit vertritt. Ich nenne es die 90% Christen. Einfach mal um eine These aufzustellen, ja? Wo sie, und die einfach sagen, hey, Jesus, ja, Jesus ist schon okay. Ist ja ein cooler Dude, oder? Also Jesus ist voll korrekter Mann, mag ich, absolut. Und was er auch, also das meiste, was er lehrt, ist super. Also wenn man das umsetzt im Leben, dann wird das Leben gelingen. Dann wird Leben aufblühen. Auf jeden Fall, oder? Aber wenn es dann zu Themen kommt, manchmal wie Sexualität, Finanzen, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Dann heißt es oft, ja gut, hey, so ein bisschen eigene Meinung, eigene Vorstellung wird man ja noch haben dürfen, oder? Muss ja auch noch sein. Ich meine, so ein bisschen, mein Ding muss ich ja noch machen. Wirklich? Der Typ, der reiche Jüngling, ich glaube, es war ein echter Abgeher. Es war ein echter Abgeher. Und er hat die Gebote zu 100% gehalten. Das ist unglaublich. Also Jesus stimmt ihm völlig zu. Und trotzdem fordert ihn Jesus heraus für eine Sache. Und ich bin überzeugt davon, er wird jeden einzelnen von uns wo ganz anders herausfordern. Nur bei dem einen, da war es jetzt die Finanzsache. Und er sagt ihm, hey, geh hin und verkauf alles, also gib alles den Armen und folge mir nach. Ja? Gib alles weg. Warum sagt das Jesus? Ist doch hart, oder? Jesus sagt es an sonst keiner Stelle. Er redet sonst eher davon, wir sollen verantwortlich mit Dingen umgehen, mit Besitz, mit dem, was uns gegeben ist. Aber er sagt es dem reichen Jüngling, weil er hat sich eine Sicherheit aufgebaut, die weg von Gott war. Das ist der Grund. Er hat gesagt, hey, die Sache mit Gott ist super und möchte ich auf jeden Fall total verfolgen. Aber ganz ehrlich, mein Reichtum, hey, der gehört mir. Also da, den darf ich Gott jetzt mal nicht anfassen. Und als Jesus ihm die Herausforderung gibt und ihn dann einlädt, ihm zu vertrauen, 100% Gott zu vertrauen, ihm nachzufolgen, dann kehrt er ihm den Rücken. Dann geht der Jüngling, der reiche Jüngling, traurig weg, weil er war sehr reich. Wow. Es geht darum, wirklich 100% Gott zu vertrauen. Und Jesus, er macht es ziemlich klar, hey, Gott wünscht sich, dass wir ihn in alle Lebensbereiche einladen. Dass wir nach seinen Maßstäben fragen, in jedem Lebensbereich, ja. Ob es jetzt Beruf ist, Umgang mit Eltern, Umgang mit Geschwistern, mit Freunden, mit Feinden, mit Finanzen, Sexualität, was auch immer. Gott wünscht sich, an Nummer eins zu sein in unserem Leben. Jesus, er macht an einigen Stellen klar, dass es in unserem Leben kein Unentschieden gibt, sondern dass es nur ein für ihn oder gegen ihn gibt. Und ich möchte euch mal so zwei Verse mit euch lesen. Johannes 14, Vers 6. Können wir mal gemeinsam lesen? Fände ich mal ein schönes Experiment. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus macht eine Sache ziemlich klar, oder? Er ist der Weg und er ist der Weg zum Vater, der uns zum Vater selbst verhilft. Und dann gibt es eine Stelle in Römer 10, Vers 9. Lasst uns die auch noch gemeinsam lesen. Da heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Hey, Jesus sagt uns, es gibt eine Entscheidung. Wenn wir, wie der Vers sagt, zum Beispiel mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist, mit dem Herzen glauben, oh Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er ist wirklich derjenige, den Gott gesandt hat für uns, hey, dann sind wir gerettet. Dann haben wir unser Golden Goal geschossen, Siegestreffer gelandet und wir werden als Sieger mit Jesus vom Platz gehen. Gibt's was Genialeres? Wow, oder? So stark. Also Jesus ergibt uns hier eine klare Vorlage, einen Traumpass und wir stehen vor dem Tor und dürfen ihn verwandeln. Ganz easy locker mit einer Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung und mein Satz ist, hey, jeder von uns ist eine Entscheidung entfernt von einem völlig anderen Leben. Entscheidung, wenn man mal nachschaut, heißt im Lateinischen eigentlich schneiden. Das ist hochinteressant. Ich mache das mal. Ich habe ein Band mitgebracht, ja. Irgendein Band. Und das kann man schneiden. Schere tut sogar. Das ist entscheiden. Entscheiden ist deshalb, tut meinem auch weh, ja. Weil es was mit Schneiden zu tun hat. Ein Cut machen, sagt man im Englischen. Du entscheidest dich heißt, du machst einen Cut und sagst, okay, ich gehe jetzt hier weiter. Wie ich gesagt habe, hey, ich kann nicht länger auf der falschen Leiter, also an der falschen Wand stehen mit meiner Leiter. Ich möchte an der richtigen Wand stehen. Ich möchte Gott an Nummer 1 haben, ja? Weil Gott sagt, hey, wenn ich sein Reich suche, seine Sache suche, wird mir alles andere zufallen. Das ist eine Verheißung. Es geht um die Entscheidung. Und ich behaupte mal, wir sind so die Summe unserer Entscheidungen. Das heißt, wir sind keinem Schicksal unterworfen, sondern wir haben die Möglichkeit und die Fähigkeit als Menschen, Entscheidungen zu treffen. Das ist genial, oder? Und Entscheidungen bringen uns dann entweder dem Ziel näher oder weiter weg. Aber sie bestimmen, jede kleine Entscheidung bestimmt unser Leben irgendwo. Und Entscheidungen gibt es echt auf allen Ebenen. Ich habe bei der Vorbereitung überlegt und mir ist eingefallen, Marie und ich zum Beispiel, wir haben am Anfang unserer Ehe so einiges überlegt. Ja? Zum Beispiel ein fester Wert ist bei uns beiden das Thema Geben, weil wir lesen in der Bibel, wie Gott das Thema Geben wichtig ist und er rät uns auch 10% von allem, was er uns anvertraut, was wir so reinbekommen, ja, Monat für Monat, einfach wegzugeben und Reich Gottes zu unterstützen. Und uns war klar, okay, wir haben das bisher gemacht, wir wollen das auch in Zukunft machen. Und dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir das? Sollen wir es immer am Monatsende dann überlegen, also was ist jetzt noch übrig und was können wir jetzt noch weggeben oder wie sollen wir das machen? Und uns war klar, okay, wenn wir jedes Mal am Monatsende überlegen, was ist noch übrig, wie viel können wir weggeben, dann kann es sein, dass es vielleicht mal auch gar nichts ist, ja? Und wir haben aber Gott an dem Punkt vertraut. Wir haben gesagt, hey, nee, wir wollen dann am Anfang vom Monat einfach die 10% weggeben und vertrauen, hey, Gott legt dann seinen Segen drauf und es wird super kommen. Und ganz ehrlich, es war die beste Entscheidung von uns beiden ever, weil, hey, es hat bisher immer locker gereicht. Aber weil wir Gott vertrauen darin, weil wir Gott vertrauen wollen darin. Oder, hey, wow, Thema Bibel lesen, ja, habe ich gemerkt, hat für mich eine ganz klare Entscheidung gebraucht. Sonst würde ich vielleicht bis heute nicht die Bibel lesen, gell? Also, kurze Rechnung, habe ich mir so überlegt, die Bibel hat 739.000 Worte. Ziemlich viele, oder? Ein durchschnittlicher Mensch liest in der Minute ungefähr so 200 Worte. Also wenn man dann mal durchrechnet, wie viele Minuten braucht man, um die Bibel durchzulesen? Ja, das sind schon einige, gell? Ziemlich lange Zeit. Aber dividier das mal durch 365 Tage, damit du weißt, was du dann pro Tag lesen solltest. Und du merkst, es sind nur noch 11 Minuten. Das heißt, wenn du 11 Minuten die Bibel liest, bist du in einem Jahr durch. Das war für mich mega spannend und mega motivierend, mal runterzubrechen. Weil überleg mal, in einem Jahr downloadest du diese gesamte Schrift, ja, die gesamte Bibel in dein Hirn. Vom Kopf geht es dann hoffentlich ins Herz, geht es hoffentlich in den Bauch. Und du stehst auf einmal auf einer neuen Grundlage, ja, auf dem Wort Gottes, auf Gottes Verheißungen. Du hast ein neues Selbstbewusstsein, besser gesagt vielleicht ein heiliges Bewusstsein. Hey, jeder ist nur eine Entscheidung entfernt von einem total anderen Leben, sage ich. Oft brauchst du nur eine Entscheidung für einen guten Charakterzug, für ein gutes Verhalten, was dein Leben aufblühen lässt. Und Jesus, ich komme zurück und komme auch zum Schluss, er macht uns klar, es geht im Leben um das Golden Goal, um die eine wichtige Entscheidung, zu der er uns einlädt. Ich möchte mit euch nochmal den Vers lesen aus Römer 10, Vers 9. Da steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Hey, das ist eine Einladung von Jesus. Jesus lädt uns ein, Gott von Herzen zu lieben und uns selbst und unseren Mitmenschen genauso. Und Gott zu vertrauen, nicht nur 90%, sondern 100%. Mit allen unseren Lebensbereichen, die wir so haben. Ich möchte mit euch gern heute Abend einen Golden Goal schießen. Die verwandeln. Und das ist so eine Art Experiment. Und es hat damit zu tun, ob du wirklich ehrlich bist. Und es geht darum, dass du jetzt wirklich zu der Entscheidung stehst, die du treffen möchtest. Und ich möchte euch mal bitten, alle aufzustehen. Steht mal alle auf. Ein bisschen Bewegung tut gut. Die Sache ist die, Jesus ruft uns, Jesus ist hier. Und er lädt uns ein, genauso wie den reichen Jüngling und sagt, hey, folge du mir nach. Vertrau mir 100%. Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dein guter Hirte sein. Ich habe eine wunderbare Zukunft für dich. Aber du musst mir nachfolgen. Es kann sein, dass du vielleicht auch Dinge abschneiden musst, Entscheidungen treffen musst in deinem Leben, damit du mir wirklich nachfolgen kannst. Es wird nicht immer leicht sein, aber Jesus wird immer bei dir sein. Und ich habe gesagt, es soll wirklich hier einfach nur offen und ehrlich zugehen. Und ich möchte heute für dich beten und dann dich bitten, stehen zu bleiben, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, hey, ich möchte Gott 100% vertrauen. Ich möchte mein Vertrauen wirklich in Gott setzen. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal fest und du sagst, hey, Jesus, stimmt. Ich möchte nicht nur dich cool finden. Ich möchte dir nachfolgen. Ich vertraue dir, Jesus. Ich bin gespannt, was du mit mir vorhast. Und es wird so abgehen im Reich Gottes. Vielleicht ist es auch bei dir, dass du schon mal die Entscheidung des Golden Goal getroffen hast. Und für dich ist einfach noch eine Erneuerung mit dem Bund mit Gott. Dass du Gott neu sagst, Gott, du bist mein Herrscher, du bist mein guter Hirte und ich vertraue dir 100%. Ich gehe all in. Ich weiß, deine Pläne sind die besten. Und wenn ich dir nachfolge, Gott, dann wird es richtig gut kommen. Aber wenn du das heute nicht kannst, dann darfst du dich einfach wieder setzen. Dann hab diese Freiheit bitte, einfach dich hinzusetzen in der Zeit. Klingt gut für uns? Für euch? Hey, lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deine Freiheit berufst. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deine Nachfolge berufst. Du sagst, folge mir nach. Vertrau mir. Vertrau Gott 100%. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg zum Vater. Danke, Jesus. Und Jesus, du siehst uns hier stehen und es ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, dass wir heute auch klar machen wollen, Vater, wir gehören dir. Vater im Himmel, wir gehören dir alleine. Wir vertrauen dir 100%. Deine Wege sind gut und vollkommen und richtig. Und egal wie viel Bockmisch wir gebaut haben, egal wie viel Schlamassel wir erlebt haben im Leben, wir wissen, du bist der Arzt, der uns heilen kann. Und Jesus, du lädst uns jetzt neu ein, dir nachzufolgen und auch die Bereiche zu bringen, wo wir unsere eigene Sicherheit aufgebaut haben, weg von dir. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Neubeginn in unserem Leben klar machst. Und da, wo du jetzt Entscheidungen treffen musst, um wieder neu und 100% Jesus nachzufolgen, da möchte ich dich segnen. Ich segne dich mit Kraft, mit Weisheit darin, mit dem Heiligen Geist, der dich leiten wird, der dir in jeder Entscheidung die Kraft gibt, Jesus von Herzen nachzufolgen. Sei gesegnet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wow, ich merke das zutiefst, ein besonderer Moment. Gott ist da und er sieht es, wie ihr gestanden seid, wie wir hier gestanden sind, uns neu committed haben, ihn hingegeben haben und nehmt es mit auch in die Woche. Ich bin davon überzeugt, hey, der Heilige Geist wird euch Dinge zeigen, wo er euch weiterbringen möchte. Jesus ähnlicher zu werden, Jesus noch besser kennenzulernen, auch in Bereichen Gott zu erleben auf einmal, die wir vielleicht noch für uns festgehalten haben. Das ist so spannend und wäre spannend auch davon zu hören eigentlich. Hey, wir werden jetzt noch zwei Lieder haben, wo uns die Band mit hineinnimmt und es ist einfach eine Zeit, wo wir auch mit Gott ins Gespräch kommen können. Nutzt die Zeit und sprecht mit Gott über die Dinge, die euch gerade wirklich auf dem Herzen liegen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.